Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit. Erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich bin Karl, König der Franken, geboren um das Jahr 742, in einer Zeit, in der Europa noch kein Wort, sondern ein Flickenteppich war. Mein Vater, Pippin, der Jüngere, war ein Mann der Tat, der erste König aus dem Haus der Karolinger, der die Macht der Merowinger beendete. Meine Mutter, Bertrada von Laon, war klug, stolz und standhaft. Von ihr lernte ich Geduld, von meinem Vater die Entschlossenheit, Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie schwer sind. Ich wuchs in einer Welt auf, die roh und unsicher war. Bauern lebten vom Land, Krieger von der Beute und die Kirche von der Hoffnung auf das Jenseits. Überall lauerten Feinde. Sachsen im Norden, Langobarden im Süden, Araber jenseits der Pyrenäen. Doch das größte Problem war nicht der Feind, sondern das Chaos. Jedes Herzogtum, jede Grafschaft war ein eigener kleiner Staat. Ich erkannte früh, dass man dieses Reich nur mit starkem Willen und klarem Glauben einen konnte. Nach dem Tod meines Vaters im Jahr 768 teilte ich die Herrschaft mit meinem Bruder Karlmann. Eine Teilung, die mehr Spannung als Frieden brachte. Wir waren Brüder im Blut, aber Rivalen in allem anderen. Karlmann misstraute mir und ich ihm. Unsere Höfe entwickelten sich auseinander, meiner in Neustrin, seiner in Burgund. Doch das Schicksal entschied. Als Karlmann im Jahr 778 plötzlich starb, übernahm ich die Alleinherrschaft über das Frankenreich. Von diesem Tag an war mein Ziel klar: Ordnung schaffen, wo Zwietracht herrschte, Stärke zeigen, wo Schwäche wucherte, und das Reich einen, nicht durch Furcht, sondern durch Glauben. Ich wusste, dass Macht ohne Sinn zerstörerisch ist. Deshalb suchte ich nicht nur nach Sieg, sondern nach Bedeutung. Die Kirche spielte dabei eine große Rolle. Rom war das geistige Zentrum, doch schwach in weltlicher Macht. Der Papst brauchte Schutz und ich brauchte Legitimation. Eine Allianz zwischen Schwert und Kreuz begann zu wachsen. Eine Verbindung, die mein Leben bestimmen sollte. Ich liebte den Klang von Stahl, aber auch das Wort. Ich sah in der Ordnung der Dinge ein göttliches Prinzip. Wenn ein Reich bestehen sollte, musste es auf Recht und Glauben gebaut sein. Ich lernte Sprachen, hörte Gelehrte an und führte Gespräche mit Bischöfen und Kriegern gleichermaßen. Denn ich wusste, ein König, der nur kämpft, wird gefürchtet. Ein König, der versteht, wird geachtet. Man sagt, ich sei ehrgeizig gewesen. Und ja, das stimmt. Aber mein Ehrgeiz galt nicht dem Ruhm. Er galt der Idee, dass aus diesem zersplitterten Land etwas Neues entstehen könnte. Ein Reich, das Bestand hat. Ich konnte damals nicht wissen, dass man mich Jahrhunderte später Vater Europas nennen würde. Ich wollte nur verhindern, dass mein Volk in Dunkelheit zurückfällt. Und so begann mein Weg, nicht als Eroberer, sondern als Schmied, der aus vielen Metallen eine Krone formte. Als Karlmann starb, fiel mir das gesamte Frankenreich zu, ein gewaltiges Land, das sich vom Atlantik bis über den Rhein spannte, doch innerlich zerrissen war. Herzöge, Grafen und Stammesfürsten kämpften um Einfluss. Einige schworen mir Treue, andere planten im Verborgenen den Aufstand. Ich wusste, ein Reich, das geteilt herrscht, geht verloren. Auch musste ich es einen, nicht nur mit dem Schwert, sondern mit Ordnung. Mein erster Schritt war, die alten Bündnisse zu prüfen. Ich reiste durch meine Lande, hielt Versammlungen ab, hörte die Klagen des Volkes und der Geistlichen. Ich wollte kein abgehobener Herrscher sein, sondern ein König, der gesehen wird. Auf meinen Reisen lernte ich, dass Herrschaft mehr bedeutet als Macht. Sie bedeutet Verantwortung. Jeder Hof, jedes Kloster, jede Festung war ein Zahnrad im großen Getriebe des Reiches. Und ich musste dafür sorgen, dass keines stillstand. Doch kaum hatte ich die Zügel übernommen, kam die erste Prüfung. Die Langobarden in Italien. Ihr König Desiderius bedrohte Rom, das schwache Papsttum und damit auch die Verbindung zwischen Kirche und Krone. Mein Vater hatte diese Allianz geschmiedet und ich war entschlossen, sie zu wahren. Ich überquerte die Alpen mit meinen Truppen, ein kühner Zug, bei Schnee und Hunger, aber getragen vom Glauben, dass dies mehr war als ein Krieg, es war ein Auftrag. Im Jahr 776 fiel Pavia, die Hauptstadt der Langobarden. Ich nahm ihren König gefangen und setzte die eiserne Krone der Langobarden auf mein Haupt. Zwei Kronen, ein Reich. Ich war nun König der Franken und der Langobarden. Ein Herrscher über zwei Völker, geeint durch Schwert und Sakrament. Diese Siege machten mich mächtig, aber sie weckten auch Misstrauen. Viele Adlige sahen in mir einen Tyrannen, doch ich wusste, dass Macht nur dann überlebt, wenn sie auf Ordnung gründet. Ich stärkte die Verwaltung, ernannte treue Grafen und Missi Dominici, königliche Gesandte, die meine Gesetze in allen Teilen des Reiches durchsetzen sollten. Ich ließ Münzen prägen, einheitlich und sauber, damit jeder im Reich dasselbe Silber kannte. Ich führte Maße und Gewichte ein, damit Handel und Vertrauen wachsen konnten. Ich ordnete, dass Klöster Schulen einrichten, in denen Kinder lesen und schreiben lernten, nicht nur um zu beten, sondern um zu verstehen. Doch selbst während ich das Reich festigte, wusste ich, kein Sieg ist von Dauer. Jenseits der Grenzen rührten sich neue Feinde, Sachsen im Norden, Awaren im Osten, Sarazenen im Süden. Ich musste handeln, bevor sie es taten. Ich sah mich nicht als Eroberer, sondern als Hirte. Ein Hirte mit Schwert. Ein König, der wusste, dass Frieden manchmal nur durch Stärke entsteht. Zwei Kronen trug ich nun, die eine aus Gold, die andere unsichtbar, die Last der Verantwortung. Und beide drückten gleich schwer. Kein König regiert allein. Selbst die mächtigsten Männer brauchen ein Symbol, das ihre Macht heiligt. Für mich war das die Kirche und der Papst in Rom. Zwischen Krone und Kreuz entstand in meiner Zeit ein Bündnis, das Europa für Jahrhunderte prägen sollte. Nach dem Sieg über die Langobarden sah ich mich nicht nur als Herrscher, sondern als Beschützer des Glaubens. Der Papst war dankbar und abhängig. Rom war schwach, bedroht von Feinden, und ich war sein Schild. Doch Schutz bedeutete Einfluss, und Einfluss formt Geschichte. Im Jahr 776 zog ich nach Rom, wo Papst Hadrian mich empfing wie einen Erlöser. Er nannte mich Rex Christianissimus, den christlichsten aller Könige. Ich sah darin nicht nur Ehre, sondern Auftrag. Meine Herrschaft sollte nicht bloß irdisch, sondern gottgewollt sein. Ich ordnete an, dass überall im Reich Kirchen und Klöster gestärkt, Geistliche ausgebildet und die Regeln des Glaubens einheitlich festgelegt wurden. Der christliche Glaube wurde zum Kitt meines Reiches, stärker als jedes Gesetz. Doch das Bündnis zwischen Altar und Thron war kein leichtes. Rom war stolz, eigenwillig, manchmal undurchsichtig. Der Papst verlangte Gehorsam, ich verlangte Respekt. Zwischen uns lag das Mittelmeer, aber auch das Bewusstsein, dass keiner den anderen stürzen konnte, ohne selbst zu fallen. Ich verstand schnell, dass Religion Macht bedeutet und dass Glaube ohne Ordnung verkommt. Darum machte ich die Kirche zu einem Pfeiler meines Reiches, aber unter königlicher Aufsicht. Ich ernannte Bischöfe, mischte mich in Klosterregeln ein, achtete darauf, dass Kanzeln keine Gegner hervorbrachten. Manche nannten das Einmischung, ich nannte es Verantwortung. Mein Ziel war ein Reich, das zugleich irdisch und himmlisch war, eine Ordnung, die sowohl auf dem Schwert als auch auf der Schrift fußte. Ich wollte, dass der Glaube das Reich eint, nicht spaltet, denn ich hatte erkannt, wo das Kreuz steht, folgen die Menschen. Und wenn der König neben dem Kreuz steht, folgt das Reich. Meine Krönung als König der Langobarden hatte mich in den Augen vieler zu einem Herrscher mit göttlicher Berufung gemacht. Doch ich wusste, dass Macht ohne Demut gefährlich ist. Ich nahm an Gottesdiensten teil, beriet mich mit Geistlichen, hörte Predigten, in denen man mir, dem König, offen die Vergänglichkeit der Macht vor Augen hielt. Ich nahm es hin, denn ich glaubte, nur wer das Jenseits fürchtet, kann das Diesseits gerecht regieren. Zwischen Rom und Aachen, zwischen Papst und König, begann sich etwas zu formen, das später Europa genannt werden würde. Ein Band aus Glauben, Gesetz und Gewalt. Und doch, während ich Rom stärkte, rührte sich im Norden der Sturm. Die Sachsen, unbeugsam, wild, heidnisch, spotteten über mein Kreuz und meine Krone. Und so begann der härteste Krieg meines Lebens. Kein Krieg meines Lebens war so lang, so erbarmungslos, so widersprüchlich wie der gegen die Sachsen. Sie lebten jenseits des Rheins, frei, stolz, heidnisch. Sie kannten keine Krone, keinen Papst, keinen Herrn außer ihren Göttern und sich selbst. Für sie war mein Glaube eine Bedrohung, meine Herrschaft ein Übergriff. Doch ich glaubte, ich müsse sie bekehren, um Frieden zu schaffen. Im Jahr 771 führte ich den ersten Feldzug gegen sie. Meine Armee marschierte durch Wälder und Sümpfe, zerstörte heidnische Heiligtümer, errichtete Kirchen und Burgen. Wir nahmen Geiseln, tauften Fürsten, doch sobald wir abzogen, erhoben sie sich erneut. So begann ein Krieg, der mehr als 30 Jahre dauern sollte. Ein Krieg zwischen Schwert und Altar. Ihr Anführer war Widukind, ein charismatischer, kluger Mann, der mich verstand, aber nie fürchtete. Er kämpfte nicht für Reichtum, sondern für Freiheit. Immer wieder besiegte er meine Truppen, verschwand in den Wäldern, tauchte an anderer Stelle wieder auf. Er war wie ein Schatten, der selbst im Feuer nicht verbrannte. Ich wollte Ordnung, sie wollten Unabhängigkeit. Ich wollte Taufe, sie wollten ihre Götter. Der Konflikt wurde zu einem Spiegel meiner Zeit, Glaube gegen Glaube, Wille gegen Wille. In Verzweiflung ordnete ich nach einer Rebellion im Jahr 779 das sogenannte Blutgericht von Werden an. Eine Hinrichtung Tausender, die sich weigerten, sich taufen zu lassen. Ich nenne das heute nicht Ruhm, sondern Bürde. Damals glaubte ich, dass Härte der Preis des Friedens sei. Heute weiß ich, dass Gewalt keinen Glauben schafft. Nur Angst. Trotz allem gab ich nicht auf. Ich gründete Bistümer, entsandte Missionare, ließ Klöster errichten und Bauern ansiedeln. Ich brachte Recht, aber auch Kontrolle. Ich wollte nicht nur Land erobern, sondern Seelen gewinnen. Langsam begann sich die Grenze zu verschieben und mit ihr die Menschen. Kinder, die einst heidnische Lieder sangen, beteten nun das Vaterunser. Alte Götter wurden vergessen, neue Kirchen gebaut. Wie du Kind schließlich ließ sich taufen. Ich selbst stand Pate. Manche sagen, es war ein Sieg der Politik, nicht des Glaubens. Vielleicht beides. Doch in diesem Moment endete ein Krieg, der mich alt gemacht hatte. Als ich über die verwüsteten Felder des Nordens ritt, fragte ich mich, ob der Preis gerecht war. Ich hatte gewonnen. Aber was bedeutet Sieg, wenn das Land in Asche liegt? Ich hatte das Reich vergrößert, aber auch die Last auf meinen Schultern, denn jedes bekehrte Volk bedeutete mehr Verantwortung. Ich war nicht mehr nur König der Franken, ich war Herr über Christen und Neubekehrte, über Menschen, die meinen Glauben teilten und solche, die ihn fürchteten. Die Sachsenkriege machten mich zum mächtigsten Herrscher des Westens. Doch in stillen Nächten spürte ich, dass mit jedem eroberten Landstrich auch ein Stück meiner Seele brannte. Ein Reich, das nur durch Eroberung wächst, zerfällt, ich wusste. Wenn meine Herrschaft überdauern sollte, musste sie mehr sein als Macht, sie musste Ordnung werden. Nach den Jahren der Kriege kehrte ich nach Aachen zurück, meiner neuen Hauptstadt. Dort roch es nach Holz, Rauch und Hoffnung. Ich ließ Paläste errichten, Straßen ausbessern, Brücken bauen. Doch wichtiger als Stein war das Gesetz. Ich wollte, dass mein Reich ein Körper mit einem Herzen ist, stark, gerecht, verbunden. Dafür brauchte ich klare Regeln, die überall galten. Ich ließ sogenannte Kapitularien verfassen, schriftliche Anordnungen, die Recht, Religion und Verwaltung regelten. Zum ersten Mal in unserer Geschichte gab es ein einheitliches Gesetz, das vom König ausging und im ganzen Reich Geltung hatte. Doch ich wusste, Worte auf Pergament genügen nicht. Sie müssen verstanden, gelebt, kontrolliert werden. Darum entsandte ich die Missi Dominici, königliche Gesandte, die durch das Reich reisten, um meine Befehle zu verkünden und zu überwachen. Jeweils ein Geistlicher und ein Adeliger, damit Kirche und Krone gemeinsam handelten. Sie berichteten direkt an mich, brachten Beschwerden der Bevölkerung zurück und sorgten dafür, dass kein Graf zu mächtig wurde. So lernte ich mein Reich kennen, nicht durch Karten, sondern durch Menschen. Ich führte Münzen ein, die überall im Reich gleich waren, den Denar, geprägt aus reinem Silber. Er sollte Vertrauen schaffen, den Handel fördern, Einheit sichtbar machen. Ich ordnete Maße und Gewichte, weil Gerechtigkeit nicht nur auf dem Schlachtfeld zählt, sondern auch auf dem Markt. Bildung wurde zur Grundlage meiner Herrschaft. Ich ließ Schulen errichten, nicht nur in Klöstern, sondern auch an Bischofssitzen. Dort sollten Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen, damit sie das Reich verstehen konnten, das sie eines Tages tragen würden. Wissen war für mich Macht, aber nicht Macht im Sinne der Herrschaft, sondern Macht im Sinne der Erkenntnis. Ich wollte, dass Priester die Bibel lesen, nicht nur zitieren, dass Richter Gesetze kennen, nicht nur fürchten. Ich ließ auch aufschreiben, was bisher nur gesprochen wurde. Stammesrechte, Gebräuche, Verträge. Schrift machte Erinnerung dauerhaft und Dauer machte Zivilisation. Ich verstand, dass wahre Stärke nicht aus der Klinge, sondern aus der Ordnung wächst. Doch Ordnung braucht Vertrauen und Vertrauen wächst langsam. Manche Fürsten murrten über meine Gesetze. Sie sahen ihre Freiheit schwinden. Ich begegnete ihnen mit Geduld. Und wenn das nicht half, mit Macht. Denn Gerechtigkeit ohne Durchsetzung bleibt ein Traum. In diesen Jahren, so sagt man, war mein Reich auf dem Höhepunkt. Aber ich fühlte, Größe ist nur ein anderes Wort für Verantwortung. Überall warteten Menschen auf Entscheidungen, Urteile, Hilfe. Ich konnte nicht überall sein, also musste mein Geist überall wirken, in Richtern, in Gesandten, in Lehrern. Ich hatte das Reich geformt. Nun musste ich dafür sorgen, dass es bestehen konnte, wenn mein Schwert eines Tages schweigen würde. Wissen ist die unsichtbare Krone eines Reiches. Ich hatte früh begriffen, dass Macht ohne Bildung hohl bleibt, dass ein König nur dann herrscht, wenn er auch versteht. Darum begann ich, mein Reich nicht nur mit Schwertern, sondern mit Büchern zu regieren. In Aachen, meiner Pfalzstadt, sammelte ich Gelehrte aus allen Teilen Europas, aus Italien, Spanien, England und Irland. Unter ihnen war Alcuin von York, ein Mann von Geist und Demut. Er wurde mein Lehrer, mein Freund und der Baumeister einer neuen Zeit. Gemeinsam gründeten wir die Hofschule von Aachen, ein Ort, an dem Priester, Adlige und ihre Kinder lesen und schreiben lernten. Ich selbst nahm Unterricht. Ich war schon ein erwachsener Mann, ein Krieger und König, aber ich wollte lernen, wie man Worte meistert. Ich lernte Latein, las die Bibel und alte Philosophen. Ich übte das Schreiben, doch meine Hand war zu hart vom Schwert, meinen Buchstaben unbeholfen. Ich konnte sie nie perfekt formen, aber das störte mich nicht. Entscheidend war, dass ich die Macht des Gedankens erkannte. Alcuin brachte Ordnung in das Chaos der Texte. Unter seiner Leitung entstand eine einheitliche Schrift, die karolingische Minuskel. Klar, lesbar, schön. Sie machte Wissen zugänglich, Briefe verständlich, Gesetze lesbar. Jahrhunderte später sollte diese Schrift Europas Grundlage werden. Ich ließ Klöster zu Zentren der Bildung machen. Ihre Skriptorien füllten sich mit Mönchen, die Bücher abschrieben, damit das Wissen der Antike nicht verloren ging. Aristoteles, Cicero, Augustinus, ihre Worte überlebten in den Händen meiner Schreiber. Ich nannte sie meine stillen Soldaten, denn sie kämpften nicht mit Waffen, sondern mit Tinte gegen das Vergessen. Die karolingische Renaissance war kein Zufall, sondern eine Entscheidung. Ich wollte, dass das Licht des Wissens über das ganze Reich fiel, bis in entlegene Dörfer. Ich ordnete an, dass jede Dom- und Klosterschule Kinder aufnehmen sollte, unabhängig von Stand oder Herkunft. Ein kühner Gedanke in einer Welt, die Bildung für ein Privileg hielt. Auch der Glaube wurde erneuert. Ich ließ die Liturgie vereinheitlichen, den gregorianischen Gesang fördern und kirchliche Texte überarbeiten. Nicht aus Eitelkeit, sondern aus Sehnsucht nach Harmonie zwischen Himmel und Erde. Der Glaube sollte klar, das Denken verständlich, das Leben geordnet sein. Viele nannten mich Rex et Clericus, König und Schüler. Ich trug diesen Titel mit Stolz, denn ich wusste, dass Bildung die stärkste Waffe eines Reiches ist. Sie schützt vor Unwissenheit, vor Fanatismus, vor Stillstand. Wenn ich in jenen Jahren durch die Hallen meiner Pfalz ging, hörte ich das Kratzen der Federn, das Singen der Schüler, das Murmeln der Lehrer. Kein Lärm von Schwertern, sondern das Rauschen einer neuen Zeit. Vielleicht war das der größte Sieg meines Lebens. Nicht die eroberten Länder, sondern die gewonnenen Gedanken. Denn Herrschaft vergeht, Wissen bleibt. An Weihnachten im Jahr 800 geschah etwas, das mein Leben krönte, im wörtlichen wie im geistigen Sinn. Ich war in Rom, der alten Kaiserstadt, gekommen, um Papst Leo III. Zu schützen, der von Feinden bedrängt wurde. Ich betrat die Peterskirche in festlicher Kleidung, nicht ahnend, dass an diesem Tag Geschichte geschrieben würde. Während der Messe trat der Papst an mich heran, hob eine goldene Krone und setzte sie mir auf das Haupt. Die Menge rief: Carolus Augustus, Imperator Romanorum, Karl, Kaiser der Römer. Ich war überrascht, ja überrumpelt. Manche sagen, ich habe diese Szene geplant. Andere, sie sei mir aufgezwungen worden. Die Wahrheit liegt dazwischen. Ich wusste, dass meine Macht groß war, aber ich wollte sie nicht gegen Rom richten, sondern mit Rom verbinden. Mit dieser Krönung begann etwas Neues. Das alte weströmische Kaisertum war wiedergeboren, doch diesmal nicht in Italien, sondern im Herzen Galliens, in meinem Reich. Ich war nicht mehr nur König der Franken und Langobarden, sondern der erste Kaiser des Abendlandes seit Jahrhunderten. Die Bedeutung war gewaltig. Rom hatte mich gekrönt, nicht Konstantinopel. Das Oströmische Reich sah in mir einen Emporkömmling, einen Barbaren mit Krone. Diplomaten reisten zwischen Aachen und Byzanz, Briefe voller Höflichkeit und Stolz. Erst Jahre später, im Jahr 814, erkannte Byzanz mich offiziell als Kaiser an. Es war ein stiller Sieg, nicht über ein Reich, sondern über die Zeit selbst. Die Krone brachte Ehre, aber auch Last. Ein Kaiser musste mehr sein als ein König. Ich wurde zum Richter, zum Schirmherrn der Kirche, zum Garanten des Friedens zwischen Völkern. Ich empfing Gesandte aus allen Richtungen, Slawen, Awaren, Araber, Byzantiner. Ich hörte Berichte von Händlern aus dem Kalifat, von Gelehrten aus Bagdad. Ich wusste, dass Europa nicht allein existiert, sondern Teil einer größeren Welt war. In Aachen baute ich meine Pfalzkapelle, ein Wunder der Baukunst, mit Kuppeln, Säulen und goldenen Mosaiken. Sie war nicht nur Kirche, sondern Symbol, das neue Rom im Norden. Ich wollte zeigen, dass Kultur, Glaube und Macht zusammengehören. Hier empfing ich Gesandte, hier sprach ich Recht, hier feierte ich Ostern und Weihnachten. Man sagt, ich habe die Idee Europas geschaffen. Das ist zu viel der Ehre. Ich habe nur versucht, Ordnung zu schaffen, wo Chaos war. Doch vielleicht liegt in Ordnung der Anfang jeder Idee. Ich sah in meinem Reich nicht nur Franken, Langobarden, Bayern oder Sachsen. Ich sah Menschen, die ein gemeinsames Gesetz, einen Glauben, eine Sprache des Denkens verband. Ich wusste, dass meine Zeit begrenzt war, aber die Krone, die Leo mir aufsetzte, war mehr als Gold. Sie war ein Zeichen, dass aus den Trümmern des alten Roms ein neues Reich entstehen konnte, eines, das Jahrhunderte überdauern würde. Und so trug ich sie, schwer, glänzend, verpflichtend. Nicht als Schmuck, sondern als Bürde. Ich bin Karl, den man später den Großen nannte, ein Titel, den ich mir nicht selbst gab. Ich war König, Kaiser, Vater, Krieger, Schüler und manchmal auch Sünder. Wenn ich heute zurückblicke, sehe ich ein Leben voller Siege, aber auch voller Zweifel. Denn Größe misst sich nicht in Eroberungen, sondern in dem, was bleibt, wenn das Schwert schweigt. Ich starb im Januar des Jahres 814 in Aachen, der Stadt, die ich erbaut hatte und die mein Herz trug. Mein Reich umfasste fast das ganze westliche Europa, von den Pyrenäen bis zur Elbe, von der Nordsee bis nach Rom. Doch was bedeutete Macht in einer Welt, die sich ständig veränderte? Ich wollte kein Reich aus Angst, sondern aus Ordnung. Kein Imperium aus Blut, sondern aus Glauben, Sprache und Gesetz. Ich denke oft an die Menschen, die mich umgaben. An Alcuin, der mir das Denken lehrte. An meine Kinder, die ich liebte und zugleich streng erzog. An meine Soldaten, die in Schnee und Staub für meine Idee kämpften. Ich denke auch an Widukind, den Sachsenführer, den ich taufte und der mich vielleicht besser verstand als viele meiner Freunde. Man nannte mich Pater Europae, Vater Europas. Ein großes Wort, vielleicht zu groß. Ich wollte kein Vater sein, sondern ein Baumeister. Ich legte nur den Grundstein aus Recht, Bildung und Glaube. Ich träumte von einem Reich, in dem der Starke schützt, nicht herrscht und der Schwache glaubt, nicht fürchtet. Ob mir das gelungen ist, mögen andere urteilen. Ich weiß nur, kein Mensch regiert ewig. Nach mir kam mein Sohn Ludwig, den man den Frommen nannte. Er erbte nicht nur Krone und Reich, sondern auch meine Fehler. Und doch hoffe ich, dass er verstand, dass Herrschaft nicht von oben kommt, sondern aus Verantwortung. Ich wollte, dass meine Nachwelt lernt. Macht ist kein Geschenk, sondern eine Prüfung. Wer sie trägt, darf nicht sich selbst dienen, sondern dem, was größer ist, dem Volk, dem Frieden, der Idee. Ich habe Städte gebaut, Gesetze erlassen, Feinde bezwungen. Aber das Größte, was ich hinterließ, war ein Gedanke, dass Menschen verschiedener Sprachen und Länder zusammenleben können, wenn sie denselben Geist teilen. Man wird mich als Krieger erinnern, als Kaiser, als Herrscher. Doch ich hoffe, man vergisst nicht, dass ich auch ein Lernender war. Einer, der wusste, dass kein Schwert so mächtig ist wie das Wort, kein Palast so dauerhaft wie Wissen. Ich bin Karl, Sohn des Pippin, Diener Gottes und Erbauer eines Traums. Wenn mein Name bleibt, dann nicht wegen meiner Siege, sondern wegen meines Willens, Licht in eine dunkle Zeit zu bringen. Ein Reich entsteht nicht durch Furcht, sondern durch Ordnung. Und Ordnung wächst nur, wenn der Geist größer ist als das Schwert. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.